Geschwister, wie viele von Ihnen haben einen Ölbaum schon mal gesehen? Olivenbäume sind nicht besonders schön. Sie können sehr, sehr alt werden. Man sagt sogar, 2000 Jahre sind für einen Olivenbaum nichts Ungewöhnliches. Aber mit zunehmendem Alter werden Olivenbäume immer unschöner. Sie werden recht dick, ihre Rinde ist rau und ihre Äste werden immer verzweigter und knorriger. An der Westseite des Ölbergs, uns allen bekannt in Jerusalem, dem ehemaligen Tempelgelände gegenüberliegend, am Fuße des Tals, das den Ölberg von dem Tempelgelände trennt, gibt es einige sehr alte Olivenbäume. Man schätzt ihr Alter auf ungefähr 2000 Jahre. Es kann sein, dass sie bereits im Jahr 70 nach Christi Geburt dort standen, als kleine Bäume. 67 nach Christi Geburt belagerten die Römer die Stadt Jerusalem, und sie war ja eingekesselt 3 Jahre lang, und die Römer fällten fast alle Bäume in einem Umkreis von 15 Kilometern. Sie brauchten das Holz für ihre Katapulte, für die Belagerung, für die Erstürmung der Stadt, und anschließend brauchten sie die Bäume, um die gefangen genommenen Widerstandskämpfer, Sie können es erraten, zu kreuzigen. Es gibt eine Besonderheit an Olivenbäumen. Wenn ein Olivenbaum gefällt wird, schießen neue Sprösslinge von den Wurzeln des gefällten Baumes hervor. So kann es auch der Fall sein, dass die Olivenbäume, die heute an der Westseite des Ölbergs stehen, das Resultat dieser römischen Aktion sind. Es sind Sprösslinge von Bäumen, die die Römer während der Belagerung Jerusalems in den 3 Jahren zwischen 67 und 70 nach Christus gefällt haben. In der Nähe von diesen Olivenbäumen haben Archäologen eine Höhle entdeckt. Sie ist auch, wie die Olivenbäume selbst, an der Westseite des Ölbergs. Und bei ihren Ausgrabungen fand man in dieser Höhle eine Ölpresse aus der Zeit vor 2000 Jahren. Die geernteten Oliven wurden dorthin gebracht und ausgepresst, um Olivenöl zu gewinnen, das zu biblischer Zeit als Speise, auch als Brennstoff und Medizin genutzt wurde. Wissen Sie, es gibt in der Bibel einen Ort, der in der Nähe von diesen Ölbäumen liegt. Auch dieser Ort liegt dem Tempelgelände gegenüber. Und sein Name ist uns allen bekannt. Gethsemane. Gethsemane ist ein aramäisches Wort mit der Bedeutung Olivenölpresse. Interessanterweise. Und man vermutet, dass die Höhle von Archäologen entdeckt und auch ausgewertet mit den umliegenden Olivenbäumen zu dem biblischen Garten Gethsemane gehören. Die alten, unschönen Bäume, die auf diesem Gelände stehen, sind auf eine Art und Weise ein Sinnbild für Ereignisse, die vor fast 2000 Jahren stattfanden. Es sind Ereignisse, die, wie die Ölbäume selbst, nicht schön sind. Stattdessen sind sie widerlich. Und für alle, die sie damals mit ansehen mussten, waren sie sehr schmerzhaft. Wir werden uns in unseren Gemeinden im deutschsprachigen Raum bald versammeln, es sind weniger als 2 Wochen, um der Ereignisse zu gedenken, die im Zusammenhang mit Gethsemane stehen. Und wir wissen, die Bibel fordert uns auf, uns selbst zu prüfen, ob wir würdig sind, an dieser Feier teilzunehmen. Und zu dieser Selbstprüfung gehört auch ein sich auseinandersetzen mit den Ereignissen aus der Zeit. Und deshalb werden wir uns heute in meiner Predigt mit den letzten Stunden in dem Leben von Jesus Christus befassen. Dabei hoffe ich, dass wir alle einen tieferen Einblick in die letzten Stunden seines Lebens gewinnen können, auch in die Bedeutung seines Opfers, nicht nur für uns, sondern für alle Menschen. Deshalb lautet der Titel meiner Predigt: Jesu Opfer unter der Lupe. Am Passahabend lesen wir jedes Jahr bestimmte Ausschnitte in den Evangelien, in den synoptischen Evangelien, auch im Johannesevangelium. Und diese Passagen, diese Auszüge beschreiben den Abend vor fast 2000 Jahren, als Jesus Christus sich zum letzten Mal zu einer Abendmahlzeit und zum Passa mit seinen Jüngern versammelte. Sie wissen, wir werden in fast 2 Wochen die Beschreibung der Fußwaschung gemeinsam lesen und dann auch die Fußwaschung durchführen. Sie wissen, dass während dieses Abends vor 2000 Jahren Judas Ischariot die Gruppe verließ, um die letzten Gespräche über seinen Verrat an Jesus Christus zu führen. Und wir lesen auch, wie Jesus seinen Jüngern die neuen Symbole für den neuen Bund gab, nämlich die Symbole Brot und Wein. Und wir lesen auch in dem hohen priesterlichen Gebet, wie es genannt wird in Johannes 17, dass Jesus Christus nicht nur für diejenigen, die an jenem Abend mit ihm zusammen waren, betete, sondern auch für uns und für alle Christengenerationen, die wir an das Wort geglaubt haben, das uns gepredigt wurde. Und zu diesem gepredigten Wort gehört auch die Erkenntnis über das Opfer Jesu Christi und das, was er an diesem Abend erlebte. Wenn die Feier zu Ende geht, lesen wir gemeinsam, wie es jedes Jahr der Fall ist, die Bibelstelle in Matthäus 26 und Vers 30. Und damit fangen wir heute an. Matthäus Kapitel 26 und Vers 30. Dies war das allerletzte, was sie gemeinsam taten, bevor sie den Raum verließen, in dem sie sich getroffen hatten. In Vers 30 lesen wir: Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und deshalb singen wir zum Schluss des Passa ein Loblied, einen Psalm, in den meisten Fällen aus unserem Gesangbuch. Und damit geht unsere Feier zu Ende. Und in der heutigen Predigt möchte ich dort anfangen, wo unsere Feier zu Ende geht, und einfach weiterlesen und uns bitten, uns zu alledem, was Jesus in den Stunden danach passiert ist, Gedanken zu machen. Sie gingen bei Vollmond hinaus, und anscheinend, als sie gingen, denn Vers 30 sagt uns, sie sangen den Lobgesang, und dann gingen sie hinaus, als sie unterwegs waren, wie wir sehen werden, zum Garten Gethsemane, sagte Jesus ihr Verhalten für den späteren Verlauf des Abends und der Nacht voraus. In Vers 31 lesen wir weiter. Da sprach Jesus zu ihnen, sie waren nur 12 Personen in diesem Augenblick, Judas war schon fort, und so konnte sich Jesus gut mit ihnen unterhalten. Beim Weg zum Garten hin: In dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Vers 32. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Wir kennen die Erzählung. Als erster antwortete Petrus und sprach zu ihm in Vers 33, wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Und Jesus sprach zu ihm, zu Petrus, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste? Ich bin bereit, mit dir zu sterben, Herr, ich werde dich nicht verleugnen. Und wir merken uns auch den letzten Satz in diesem Vers, Vers 35. Nicht nur Petrus sagte das, sondern alle anderen Jünger stimmten mit ein. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Alle bekundeten Jesus ihre Treue. Wir werden dich nicht im Stich lassen. Sie alle sagten, sie würden lieber sterben, als ihn zu verlassen. Und wie es dann ausgegangen ist, das wissen wir. Dazu später einiges mehr. Vers 36. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane. Und er sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Wie die Schrift uns zeigt, war dieser Garten den Jüngern bekannt. Sie haben sich anscheinend öfter dort aufgehalten. Die Höhle mit der Olivenpresse, sie gehörte anscheinend auch zum Garten, war groß und trocken. Und Oliven wurden nur im Herbst und im Winter gepresst. Deshalb wird diese Höhle Passareisenden eine trockene und auch warme Bleibe geboten haben. Wasser konnte man vom nahegelegenen Bach Kidron holen, eine wichtige Überlegung für Menschen, die provisorisch untergebracht waren. Und das Tempelgelände selbst erreichte man von dieser Stelle aus in nur 10 oder 15 Minuten zu Fuß. Man konnte sogar von Gethsemane aus auf das Tempelgelände hinaufblicken. So nahe gelegen waren die beiden beieinander. Und zu Jesu Lebzeiten standen in diesem Garten Olivenbäume, die sehr wahrscheinlich schon zur Zeit Esras und Nehemias dort standen. Und die Jünger suchten diesen Garten in der Nacht auf, in der eine Reihe von Ereignissen ihren Anfang nahm. Und in jener Nacht und an jenem Ort ringt Jesus Christus im Gebet mit seinem himmlischen Vater und bittet ihn, dieses Schicksal irgendwie anders zu Ende gehen zu lassen. Wir lesen in Vers 37, und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus, das waren Jakobus und Johannes, und er fing an zu trauern und zu zagen. Jesus Christus war verzagt. In Vers 38 heißt es, da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Nun, diesen drei Jüngern, die Jesus mitnahm, während er betete, muss etwas Ungewöhnliches aufgefallen sein. Wir wissen, dass die Bibel kein vollständiger Bericht von allen Worten und Taten Jesu Christi ist. Johannes selbst sagt zum Schluss seines Evangeliums, dass es nicht möglich wäre, alles niederzuschreiben, was Jesus in diesen dreieinhalb Jahren seiner Predigertätigkeit tat und auch sagte. Und auf jeden Fall nach dem Bericht der Bibel hatten die Jünger Jesus Christus nie so erlebt wie in diesem Augenblick. Traurig, verzagt. Niemals hatte er ihnen gesagt, ich bin bis an den Tod betrübt. In diesem Augenblick spürte er den Druck, den er anscheinend nur schwer ertragen konnte. Und Jesus wusste, was ihm bevorstand. Jesus wünschte sich den Tod, damit er das Opfer für alle Menschen sein konnte, aber er wünschte sich in diesem Augenblick einen anderen Tod als den, der ihm bevorstand. Und diese drei Jünger bat er um Beistand in diesen schweren Minuten. Vers 39, und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wir stellen uns, ich sage dazu, im Normalfall das Beten kniend vor. Man kniet nieder. Die biblischen Beispiele zeigen uns Diener Gottes, die auch mit ausgestreckten Armen, vielleicht mit den Händen nach oben gerichtet, gebetet haben auf den Knien. Dies war kein solches Gebet. Jesus lag mit dem Gesicht zur Erde auf dem Boden und flehte seinen Vater an. Wie Lukas berichtet, er war in Todesangst. Und in dieser Todesangst fielen Schweißtropfen von seinem Körper auf den Boden, als würde er aufgrund einer schweren Wunde bluten. Vers 40, er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Und wenn wir uns die Bedeutung der Worte, die Jesus diesen drei Männern in den Minuten davor gesagt hatte, ich bin betrübt bis an den Tod. Er war verzagt und sehr traurig und die Jünger hatten ihn in diesem Zustand, jedenfalls nach alledem, was die Bibel berichtet, noch nie erlebt. So könnte man es erwarten, dass sie wach blieben, dass sie mit ihm Wache hielten und mit ihm beteten. Vers 41. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und zum zweiten Mal ging er wieder hin. Wir kennen die Geschichte. Und auch ein drittes Mal. Und obwohl es beim zweiten und dritten Mal nicht ausdrücklich gesagt wird, wird seine Stellung, wie ich denke, dieselbe gewesen sein, wie beim ersten. Auf dem Boden liegend, mit dem Gesicht zur Erde, flehte Jesus Christus seinen himmlischen Vater an. Was ging in ihm vor sich? Ich sagte, Lukas berichtet, das ist der Wortlaut bei Lukas, er war in Todesangst. Und er flehte Gott an, ihn dieses Leiden in der Weise, wie es in der Bibel vorausgesagt war, nicht erleben zu lassen. Stellen wir uns vor, wir wüssten, wenn diese Versammlung zu Ende ist, dass Amen beim Schlussgebet gesprochen ist und wir den Saal verlassen, da würde draußen ein Pöbel auf uns warten, nur zu gerne bereit, auf uns einzuschlagen. Wir würden vor falsche Zeugen gebracht, die uns Dinge beschuldigen, die wir niemals im Leben getan haben. Das musste Jesus Christus erleben. Er wusste, was ihm bevorstand. Er war verzagt und bis an den Tod betrübt, nicht nur, weil sein Tod bevorstand, das Ende seines Lebens, sondern auch, weil er wusste, was das für ein Tod werden sollte. Uns allen ist klar, dass Jesus Christus sein Leben für uns opferte, um damit die Sündenschuld, die ein jeder von uns durch seine eigenen Sünden auf sich geladen hat, zu sühnen, damit wir Zugang zu unserem himmlischen Vater haben können. Aber sein Tod war lediglich, sagen wir, der letzte Akt in einer ganzen Reihe von Ereignissen, die mit seinem Opfer zu tun haben. Wir verstehen sehr wohl den Satz, Jesus starb für unsere Sünden. Wir verstehen, durch seinen Tod werden wir mit Gott versöhnt. Aber ist uns wirklich klar, was es mit seinem Sterben auf sich hatte? Wie er gestorben ist und was ihm vor seinem Ableben passierte? War sein Opfer lediglich die Tatsache, dass man ihn an ein Stück Holz nagelte? Und diesen Balken, heute nennen wir ihn das Kreuz, aufrecht stellte und dass ein paar Stunden später ein Soldat einen Speer in die Hand nahm und diesen Jesus Christus in die Seite stieß, zwischen die Rippen. Ist das für uns Jesu Opfer? Oder gibt es andere Aspekte, über die wir nachdenken sollen? Zum Beispiel die Frage, warum konnte Jesus nicht schneller sterben? Warum dieses lange Leiden über ungefähr 18 Stunden, angefangen mit seiner Festnahme? Warum konnte er nicht auf eine einfachere Art sterben? Warum musste er gefoltert und verspottet werden? Wir denken an Stephanus. Er starb im Vergleich zu Jesus einen viel einfacheren Tod, sofern von einfach die Rede sein kann. Man schleppte ihn hinaus, aus der Stadt heraus. Man hat ihn gesteinigt und in wenigen Minuten war er tot. Er hat gelitten, aber es war ein verhältnismäßig kurzes Leiden im Vergleich zu alledem, was Jesus Christus durchmachen musste. Warum musste er so viel leiden? Man könnte antworten, er musste leiden, weil die Propheten des Alten Testamentes das vorausgesagt hatten. Und das stimmt. Die Prophezeiungen des Alten Testamentes sagen ein Leiden des Messias voraus. Aber diese Prophezeiungen sagen uns nur, was passieren sollte und nicht, warum es so sein musste. Im Kern geht es bei dem Leiden Jesu Christi über diese 18 Stunden hinweg um die Sünde. Und darum, dass die Sünde mehr als nur die Strafe des ewigen Todes nach sich zieht. Die Sünde hat auch in diesem Leben Auswirkungen. Und für jeden, der sündigt, bringt die Sünde, je nachdem, was es für eine Sünde ist, Frustration, Schmerzen, Depression, schlimme Dinge, ja, und auch persönliches Leiden mit sich. Das alles ist das Resultat unserer Sünden und der Sünden aller anderen Menschen. Es sind Sünden, denen man sich stellen muss, will man Gottes Weg gehen. Und es gilt in der heutigen Predigt zu verstehen, dass Sünde mehr als nur den ewigen Tod fordert. Sünde bedeutet Leiden. Sünde bedeutet Schmerzen. Und zur Strafe für die Sünde gehören auch die Schmerzen und das Leiden, das wir erleben, wenn wir sündigen. Und dieses Leiden nahm Jesus auf sich. Dieses Leiden nahm Jesus Christus auf sich. Und wir stellen uns das erste Beispiel in einer Reihe von vielen vor, die an diesem letzten Abend im Leben Jesu Christi vorkamen oder geschehen sind. Stellen wir uns vor, man könnte ein ganzes Leben leben oder führen, ohne jemals verraten zu werden, ohne jemals von einem anderen Menschen, dem man Vertrauen geschenkt hat, dem man geliebt hat, enttäuscht zu werden oder im Stich gelassen zu werden. Gott schuf uns Menschen das Bedürfnis nach einer engen, vertrauensvollen Beziehung zu unseren Mitmenschen ein. Deshalb schenkt er uns die Institution der Familie. Wir brauchen Menschen, auf die wir uns verlassen können. Und andere Menschen brauchen uns, um sich auf uns verlassen zu können. Aber wir alle kennen die Geschichte. Es bleibt nicht aus, dass Menschen, die wir lieben und denen wir uns anvertraut haben, uns enttäuschen, uns verraten und im Stich lassen. Die Kehrseite der Medaille, wenn wir ehrlich sind, besagt dasselbe natürlich auch über uns. Auch wir haben andere Menschen enttäuscht und im Stich gelassen. Und verraten können uns und können wir Freunde, Eltern, Kinder, unseren Ehepartner, Bekannte, ja, sogar Mitglieder der Kirche. Verraten zu werden kann sehr vielseitig sein. Und wie wurde Jesu Leiden eingeleitet? Durch Verrat. Verrat ist das Resultat der Sünde. Da liegt Sünde vor, irgendwie. Und da er die Last unserer Sünden auf sich nahm, war es notwendig, dass Jesus verraten wurde. Im Hebräerbrief lesen wir, dass wir einen hohen Priester haben, der in allen Dingen versucht wurde, wie wir, doch ohne Sünde. Und versucht wurde, muss in diesem Zusammenhang nicht unbedingt bedeuten, zur Sünde hin. Er wurde geprüft, er wurde getestet, wie wir es als Menschen erleben. Er sollte all die Dinge erfahren und die Emotionen kennenlernen und die geistige Qual durchmachen, die jeder Mensch erlebt, der verraten wird. Nur in seinem Fall gab es absolut keinen Grund, warum er diesen Verrat erleben musste. Er selbst hatte nie gesündigt. Er hatte nie irgendjemandem Unrecht getan oder irgendjemanden verletzt. Er musste es erleben, weil Verrat mit Sünde zu tun hat. Und deshalb betete Jesus Christus im Garten Gethsemane, auf dem Boden liegend, mit dem Gesicht nach unten gerichtet, wahrscheinlich mit lauter Stimme, und flehte seinen Vater an. Deshalb brach ihm auch ein Angstschweiß aus, bei dem die Tropfen seines Schweißes wie Blutstropfen auf den Boden gefallen sind. Er hatte Angst. Er wusste, was ihm bevorstand. Und Geschwister, wissen Sie was? Er musste diese Angst empfinden. Er musste wissen, was es ist, was es bedeutet für einen Menschen, große Angst, ja sogar Todesangst zu verspüren. Wie sonst hätte er unser verständnisvoller hoher Priester werden können? Ohne die Emotionen zu verstehen, die wir erleben, wenn wir große Angst haben. Wie konnte er sonst Fürsprache für uns einlegen, wenn wir solche Augenblicke durchmachen und unseren himmlischen Vater anrufen? Er musste wissen, was Angst ist, wie sie riecht, wie sie schmeckt. So kann er uns verstehen, wenn wir voller Angst ihn und unseren himmlischen Vater anrufen, nachdem der Arzt uns vielleicht gesagt hat, der Befund ist nicht gut. Ich schätze, Sie haben 6 Monate zu leben. Wie hätte er sich überhaupt in unsere Lage versetzen können, wenn er selbst niemals große Angst gehabt hätte? Und in jener Nacht erlebte er die Angst, die Sie und ich hätten, wenn wir wüssten, wir würden nach dieser Versammlung diesen Raum verlassen und draußen auf der Straße brutal zusammengeschlagen werden, vor falsche Zeugen gebracht werden, noch einmal geschlagen werden, dann so grausam gefoltert werden, dass wir praktisch halbtot wären, nur um dann anschließend qualvoll zu sterben. Und sie wüssten, sie könnten gar nichts dagegen tun. Es wäre so bestimmt, es wäre ihr Schicksal. Und wenn sie wüssten, jeder der heute Anwesenden, ganz gleich wie nahe er ihnen steht, würde ihnen davonlaufen. Das ist die Angst, die Jesus Christus in Gethsemane erlebte. Deshalb betete er mehrmals und bat seinen Vater, diesen Kelch, gemeint ist das Opfer, das er bringen musste, an ihm vorübergehen zu lassen. Lukas erzählt uns, dass ein Engel vom Vater in diesen Minuten erschienen ist, um Jesus zu stärken. Er stand also gestärkt von seinem Gebet auf und stellte sich dem Verrat durch einen seiner Jünger. Matthäus 26, wir lesen jetzt weiter in Vers 45. Also sein Gebet war jetzt beendet. Er kam zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Wissen Sie, man kann von Gethsemane aus auf das ehemalige Tempelgelände blicken. Es liegt höhenmäßig ist ein Unterschied. Und der Weg, der von diesem Garten aus zur alten Stadt Jerusalem führt, kann man auch von Gethsemane aus einiger Entfernung verfolgen. Man kann sehen bei Tageslicht, wer darauf geht. Und als Jesus vom Gebet aufstand, ist es gut möglich, dass er bereits die Fackeln der Leute sah, die unterwegs waren, um ihn festzunehmen. Er wird wahrscheinlich das Rasseln ihrer Schwerter und Schilde gehört haben. Er hätte in diesem Augenblick davonlaufen können. Aber er tat es nicht. Er blieb stehen, und wir lesen weiter in Vers 47. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter Judas hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist es, den er greift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Das Wort Rabbi, wie Sie wissen, bedeutet Meister oder Lehrer. Und so redete Judas Jesus Christus an, als er seinen Verrat vollzog. Und in der Elberfelder Bibel lesen wir im nächsten Vers, in Vers 50, Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Können wir verstehen, wie Jesus in diesem Augenblick zumute gewesen sein muss, von einem Mann verraten zu werden und sogar mit dieser Anrede angesprochen zu werden, Meister oder Lehrer, ein Mann, mit dem er 3,5 Jahre gelebt hatte, zusammengelebt hatte, mit dem er durch die Straßen Galiläas und auch Judas gezogen war. Und Judas wusste, dass Jesus wusste, was jetzt passiert. Jesus verurteilte Judas nicht, sondern er redete ihn einfach mit Freund an. Sie traten an ihn heran, so heißt es dann in Vers 50 weiter in der Lutherbibel. Sie ergriffen ihn und wir verstehen, was als nächstes passiert, das werden wir überspringen. Als Petrus dem Knecht des hohen Priesters das Ohr abschlug und Jesus dann durch das Berühren der Stelle diesen Knecht heilte. Jesus in Vers 55 sagt dem Pöbel, ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen. Ich habe täglich im Tempel gesessen und euch gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Und der Apostel Johannes berichtet uns, dass Jesus diesen Menschen gesagt hat, ihr wollt eigentlich nur mich, also lasst die anderen gehen. Und das taten sie dann auch. Jesu Opfer wurde durch Verrat eingeleitet. Und das musste Jesus erleben, weil, wie ich sagte, Verrat eines der Dinge ist, die zu unserer menschlichen Existenz gehören. Und die Sünde hat Konsequenzen, nicht nur für den Sünder, sondern auch für andere. Wenn zum Beispiel ein Vater und Ehemann seine Kinder und seine Frau verlässt und zu einer anderen hinzieht, oder umgekehrt, wenn eine Ehefrau und Mutter ihren Ehemann verlässt und ihre Kinder und zu einem anderen hinzieht. Der Sünder oder die Sünderin in diesem Fall ist nicht die einzige, die davon betroffen ist. Auch Unbeteiligte, wie die Kinder, leiden unter der Sünde des Verrats. Und wer so etwas tut, macht die Bühne frei für ein Leben des Leidens dieser Unbeteiligten und Unschuldigen. Und deshalb gibt es Menschen, die, wenn sie heiraten, als Kind geschiedener Eltern, fast grundlos, weil sie das nicht im Sinne haben, dem Partner regelmäßig sagen, aber trennen werden wir uns nicht. Egal was kommt, wir bleiben zusammen. Das sind die Konsequenzen der Sünde, und Jesus musste das erleben. Er musste von seinen engsten Freunden im Stich gelassen werden. Genauso wie bei einem Ehepartner, der vom anderen Partner verlassen wird. Jesus musste verlassen werden, um zu wissen, wie es sich anfühlt, sozusagen, wenn man das erlebt. Hat jemand über sie eine Lüge erzählt, falsches Zeugnis gegen sie verbreitet, behauptet, sie hätten dies oder jenes getan oder gesagt und in Wirklichkeit hat die Beschuldigung überhaupt nicht gestimmt und sie erfuhren es. Wie ist uns zumute, wenn wir sowas erleben? Nun, Jesus weiß, wie es ist, wenn man Lügen ertragen muss. Er hat es auch erlebt. Wir lesen in Vers 57. Die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester, Kaiaphas, wo die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm von Ferne bis zum Palast des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und der ganze Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und obwohl sie viele falsche Zeugen fanden, viele falsche Zeugen traten herzu, sie fanden doch nichts. Das bedeutet, es gab anscheinend viele, die bereit waren zu lügen. Aber ihr Zeugnis stimmte mit den Aussagen der anderen Zeugen nicht überein. Bis zuletzt in Vers 60 zwei herzutraten, die sprachen, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Nun überlegen wir uns das. Wenn Jesus Christus damit wirklich den Tempel unter Herodes, dem Großen, verschönert und um ein Mehrfaches ausgebaut, auch an Größe, wenn Jesus das wirklich gesagt hätte in Bezug auf den Tempel, dann hätte man ihn vielleicht des Verrücktseins beschuldigen können. Das schaffst du niemals, hier dieses Gebäude Stein für Stein abzutragen und dann wieder aufzubauen in 3 Tagen. Aber so eine Aussage mit der Todesstrafe zu ahnden, abgesehen davon, dass Jesus das so nie behauptet hatte. Nun, der weitere Verlauf, die Verse 62 bis 66. Jesus wurde gefragt, bist du Gottes Sohn? Und auf diese Frage hin antwortete er eindeutig, du sagst es. Also du sagst das, was ich bin. Ich bin Gottes Sohn. Das war für sie, Vers 65, Gotteslästerung. Und er wurde zum Tode verurteilt. Zum Schluss war es dann so, dass Jesus nicht wegen der Aussagen falscher Zeugen verurteilt wurde, sondern wegen der Auslegung seiner eigenen Worte. Und wie ging es dann weiter? Vers 67. Sie spien ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige schlugen ihn ins Angesicht und sprachen, Weissage uns Christus, wer ist es, der dich schlug? Und in der Parallelerzählung bei Markus erfahren wir, dass man Jesus bei dieser Sache auch die Augen verbunden hatte. Das heißt, er konnte die Schläge nicht kommen sehen. Und wenn Sie einen Schlag kommen sehen können, dann können Sie sich, wenn es geht, abdrehen, um die Wucht des Schlags etwas abzufangen oder zu mindern. Er sah nichts. Man schlug also mit voller Kraft auf ihn ein. Was für eine Szene aus dem höchsten religiösen Gericht des Landes. Die höchsten Richter und Wächter spucken einem unschuldigen Mann ins Gesicht und schlagen ihn. Ein Mann, der doch nichts Falsches getan hatte und der es ablehnte, sich gewaltsam zu verteidigen. Wieder ist diese Art Leiden das Resultat der Sünde. Jesus musste gedemütigt werden. Er musste die Schmerzen ertragen, die dieser selbstgerechte Pöbel ihm zufügte. Und das musste er erleben, weil die Sünde zur Demütigung, zur Erniedrigung führt. Sünde löst Schmerzen aus. Es ist die automatische Strafe der Sünde selbst. Und deshalb musste Jesus solche Schmerzen erleiden. Nun, während Jesus verhört wurde, wie wir wissen, hielt sich Petrus draußen im Hof auf. In Vers 69, Petrus aber saß draußen im Hof, da trat eine Magd zu ihm und sprach, du warst auch mit diesem, du warst in Galiläa. Wir kennen die Geschichte. Dreimal wurde er gefragt oder dreimal wurde behauptet, du gehörst auch zu ihm. Und in Vers 74 hat Petrus bei der dritten Leugnung, bei der dritten Verneinung einer Bekanntschaft mit Jesus sogar geflucht und geschworen. Und das steht nicht ausdrücklich hier in dem Wortlaut der Bibel, aber können wir uns vorstellen, dass Petrus sogar Jesus verflucht hat. Ich kenne den Kerl nicht. Was beschuldigt ihr mich? Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und auch das musste Jesus erleben. Nicht nur der Verrat durch Judas, sondern auch diesen Verrat durch Petrus musste er erleben. Verrat gehört zu den Erlebnissen, die wir als Menschen durchmachen. Und so kann Jesus Christus als unser vollkommener hoher Priester nachempfinden, wie uns zumute ist, wenn wir verraten werden. Die Erzählung geht im nächsten Kapitel weiter, Kapitel 27. Die ersten vier Verse zeigen uns, dass am nächsten Morgen, wahrscheinlich danach, als Judas sah, was man alles mit Jesus Christus anstellte, da tat es ihm leid. Damit hatte er nicht gerechnet, dass man ihn so traktiert. Er ging zu den Priestern hin und sagte, ich habe Unrecht getan, Vers 4, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und er hängte sich. Die hohen Priester sagten, das ist dein Problem, dass du ihn verraten hast. Es ist nicht unser Problem. Die Geschichte von Judas ist tragisch. Was seine Beweggründe waren, wie tief die Reue war, die er empfand, wissen wir nicht. Aber eines lehrt sie uns. Die Konsequenzen der Sünde in materieller Hinsicht, in physischer Hinsicht, lassen sich nicht rückgängig machen. Wenn man durch Sünde einen Schaden angerichtet hat, lässt sich dieser Schaden nicht einfach dadurch beheben, dass man sagt, es tut mir leid. Und ganz gleich, wie tiefgreifend die Reue von König David war, seine Reue machte den Uriah nicht wieder lebendig. Diese Konsequenzen bleiben. Und dass wir sagen, es tut uns leid, das genügt nicht. Gott hat bestimmt, dass das Vergießen von Blut notwendig ist, um Sünde zu sühnen und dass Schmerzen ertragen werden müssen. Und diese Schmerzen nahm Jesus Christus auf sich. Wir erkennen bei Judas, es genügte nicht, dass es ihm leid tat. Wir lesen weiter in Vers 6, Matthäus 27, Vers 6. Die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist nicht recht, dass wir sie in den Gotteskasten legen, denn es ist Blutgeld. Und so kaufte sie einen Acker damit, um Arme zu beerdigen. Und nun wurde Jesus Christus vor Pontius Pilatus gebracht. In Vers 11. Der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus aber sprach, und es ist dieselbe Antwort, die er den hohen Priestern gab, du sagst es. Nun, in Vers 15 hatte der Statthalter zum Fest die Sitte, dass ein Gefangener freigelassen wurde. Vers 16, sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas, und er war ein Räuber und Mörder. Und Pilatus erkannte anscheinend, dass diese Anklage auf einer falschen Grundlage beruhte, und er wollte durch ein Angebot Jesus doch zu Hilfe kommen. Und er fragte die Menge, welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Er erkannte, dass man ihn aus Neid überantwortet hatte. Das Volk schrie wie mit einer Stimme, Barabbas sollte man freilassen und Jesus umbringen. Und Pilatus konnte nichts ausrichten. Vers 26, da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Diese Geißelung war eine schreckliche Strafe. Die Geschichte zeigt uns, dass die Geißelung nicht ausgeführt wurde für einen Menschen, der unmittelbar danach gekreuzigt werden sollte. Im römischen Volksmund nannte man die Geißelung den halben Tod, den Halbtod. Sie erfolgte mit einer kurzen Peitsche, die sich aus mehreren Lederriemen zusammensetzte und an deren Enden man Knochenstücke oder Metallstücke befestigt hatte. Und mit diesen kleinen scharfen Gegenständen wurde die Haut des Gegeißelten regelrecht aufgerissen. Sie funktionierten wie kleine Fleischhaken. Und Jesu Haut wurde vor seiner Kreuzigung aufgerissen. Es war eine äußerst schmerzhafte und blutige Strafe. Und im Johannesevangelium lesen wir, dass Pilatus nach dieser Geißelung Jesus wieder vors Volk stellte und wieder die Frage stellte, wen wollt ihr? Barabbas oder Jesus? Vielleicht in der Annahme, dass der Pöbel dann meinen würde, so jetzt ist Jesus genug geschehen. Aber es wiederholte sich die gleiche Szene. Sie haben ihn danach traktiert. Die Soldaten, Vers 28, zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugte die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, gegrüßet seiest du, der Judenkönig. Und sie spieen ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Eine weitere Runde des Gedemütigtwerdens. Und all das war notwendig. Deshalb, weil es zwei Passa-Symbole gibt. Es gibt das Symbol Blut, durch den Wein dargestellt, und es gibt auch das Symbol Leib, Jesu Leib, der für uns gebrochen wurde, versinnbildlich durch das Brot, das wir brechen und zu uns einnehmen. Und so wurde Jesu Leib durch diese Geißelung für uns gebrochen. Dazu gehörte auch Schande, angespuckt werden, geschlagen werden. Vers 32, und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit dem Namen Simon, den fangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Auch dies scheint symbolisch zu sein. Das Kreuz als Sinnbild für Jesu Opfer, für seinen Tod. Er war nicht in der Lage, sozusagen alleine die Last dieses Kreuzes zu tragen. Er war derart geschwächt nach dieser Geißelung. Und wenn wir sündigen, sind wir nicht die Einzigen, die die Last tragen, wie dieser Simon aus Kyrene, tragen auch andere die Last unserer Sünden, weil sie von unserem Fehlverhalten betroffen sind. Sie kamen an die Stätte, Vers 33, die heißt Schädelstätte. Sie gaben ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt, und er wollte es nicht trinken. Dies wurde Gekreuzigten verabreicht als ein mildes Betäubungsmittel, um die Schmerzen zu lindern. Jesus lehnte es ab, weil es kein Betäubungsmittel für die Auswirkungen der Sünde gibt. Dann haben sie ihn gekreuzigt, Vers 35. Sie verteilten seine Kleider und wie im Lotto warfen sie das Los darum. Das bedeutet, wenn man sich die Bedeutung der Worte überlegt, man zog ihn aus und anscheinend nackend oder fast nackend nagelte man ihn an das Kreuz, das man dann aufrecht stellte. Das Letzte, was er noch hatte, seine Kleidung, nahm man ihm und darum hat man gewürfelt, als wäre er ein gemeiner Verbrecher. Und man hat ihn weiter verspottet. Vers 40. Über ihn sagte man, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Vers 41, desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andern hat er geholfen, sich selber kann er aber nicht helfen. Und wenn er wirklich der König Israels ist, warum steigt er nicht herab von dem Kreuz? Und wenn er das tut, dann wollen wir an ihn glauben. Interessant ist in Vers 44, und Matthäus hält dies fest, Lukas hingegen nicht, desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren, bis der eine zur Besinnung kam, wie Lukas das berichtet. Die Kreuzigung wurde öffentlich durchgeführt, damit die Kreuzigung dann auch eine Abschreckungswirkung hatte, und so wurde Jesus Christus vor den Stadttoren anscheinend an einer Hauptstraße, die nach Jerusalem führte, gekreuzigt, damit alle, die vorbeizogen, und es werden zur Zeit des Passa viele gewesen sein, ihn sehen konnten. Tausende von Juden, die nach Jerusalem pilgerten, werden ihn in diesen Stunden gesehen haben. Nun möchte ich für den letzten Teil der Predigt im Johannesevangelium weiterlesen, Johannes Kapitel 19, Johannes Kapitel 19, Vers 25, Johannes 19, Vers 25, es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, nämlich Johannes, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger Johannes zu sich. Manche, die hier sitzen, sind Mütter. Können Sie sich vorstellen, was es für Sie bedeutet hätte, Ihren Sohn in diesem Zustand erlebt zu haben, halbtot am Kreuz hängend, der dann in den letzten Minuten seines Lebens an sie denkt und dafür sorgt, dass nach seinem Ableben sie versorgt sind. Aber etwas anderes ist interessant, wenn man dieses liest. Wo waren Jesu leibliche Brüder und seine Schwestern? Warum standen sie nicht dabei? Warum werden sie nicht erwähnt? Wir wissen, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht an ihn glaubten. Und die Evangelien berichten sogar davon, sie haben ihn für verrückt gehalten. Sie waren nicht anwesend. Und sie wollten an diesem Nachmittag nichts mit ihm zu tun haben, denn er wurde wie ein gemeiner Verbrecher hingerichtet. Nur seine Mutter und die Schwester seiner Mutter waren bei ihm, als er starb. Ein Teil der Demütigung, die er erlebte. Vers 28, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Und als Jesus nun den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und verschied. Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, es war der erste Tag der ungesäuerten Brote, baten die Juden Pilatus, dass ihnen, den drei Gekreuzigten, die Beine gebrochen und sie dann von den drei Kreuzen abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen dem ersten die Beine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Zweck dieses Beinebrechens war, den Tod herbeizuschleunigen. Denn in der Stellung, in der man am Kreuz hing, konnte man, wenn man in der tiefsten Stellung hing, die möglich war, man konnte ja nicht Luft einholen. So musste man sich ständig gegen die festgenagelten Füße oder Fußgelenke hochziehen, auch an den Armen, um in dieser oberen Stellung Luft holen zu können. Die eigentliche Todesursache bei der Kreuzigung war Erstickung, die dann einsetzte, als der Gekreuzigte zu schwach war, zu erschöpft war, um sich weiter hochzuziehen. Brach man einem Gekreuzigten die Beine, so war es fast unmöglich, dass er sich weiter hochzog, weil die Schmerzen zu groß waren, und so trat der Tod viel schneller ein. Ich sage am Rande gesagt, was ist das für eine Heuchelei von diesen Menschen, die meinten, Gerechtigkeit zu üben und diesen hohen Festtag in würdiger Weise halten zu wollen, dass sie diesen armen Gekreuzigten die Beine brechen ließ. Das grenzt an Fanatismus. Wir lesen weiter. Jesus war schon tot. Warum war er tot? Ihm haben sie die Beine nicht brechen müssen. In Vers 34, und hier müsste eigentlich die Zeitform im Plusquamperfekt stehen, es wird uns gezeigt, warum das bei Jesus nicht notwendig war, sondern einer der Soldaten hatte mit einem Speer in seine Seite gestoßen und sogleich war Blut und Wasser herausgekommen. Und der dies gesehen hat, der hat es bezeugt, dass es wahr ist. Jesus musste man nicht die Beine brechen, weil er schon tot war. Nun, wenn ein Tod bei einem Toten gibt es keinen Kreislauf mehr. Und wenn man einen Toten aufschneidet, entschuldigen Sie diese deutliche Sprache, dann blutet ein Toter nicht. Der Kreislauf hat aufgehört. Also, dass Blut herausgeschossen ist, kann nur bedeuten, dies war eine Wunde, die man Jesus noch lebend beifügte oder zufügte und daran ist er gestorben. Und ältere Manuskripte des Matthäus-Evangeliums enthalten bei Vers 49 des 27. Kapitels einen Zusatz, der darauf hinausläuft, dass ein Soldat Jesus einen Speer durch die Rippen stieß. Die Todesursache bei Jesus war Verbluten. Und es ist wichtig, dass er verblutete. Denn in den 1400 Jahren vor seinem Tod starb jedes geopferte Tier als Teil der Opferreden, die Gott für Israel angeordnet hatte, durch Verbluten. Jedem Tier wurde die Kehle aufgeschnitten. Und das Tier starb. Und von seinem Blut fing man etwas auf in einer Pfanne. Und dieses Blut benutzte man, um den Altar zu besprengen, um Sühne zu schaffen. Jesus ist an Verbluten gestorben. Die Vorstellung, dass seine Todesursache eine andere gewesen sein kann, passt einfach nicht zur Opfersymbolik, passt auch nicht zu der biblischen Prophetie und passt auch nicht zu dem zweiten Symbol, das Jesus uns für den neuen Bund gibt, nämlich sein Blut. Sein Blut wurde vergossen für viele zur Vergebung der Sünde. Und deshalb berichtet Johannes, der Augenzeuge war, dass Jesus dadurch starb, dass man sein Leib aufschnitt und das Blut herausfloss, bis er starb. Genauso wie bei den Lämmern, die in diesen Augenblicken auf dem Tempelgelände, auf dem Vorhof, geschlachtet wurden. Nach dem Verrat, der Geißelung, nach den Schmerzen, dem Verspottetwerden und nun auch zum Schluss der Kreuzigung, starb unser Retter. Sein Opfer für uns war damit vollständig. Wir haben bis jetzt einiges über das Leiden und den Tod Jesu aus der Perspektive zweier Apostel gelesen, Matthäus und Johannes. Sie waren Augenzeugen. Sie berichten sozusagen aus erster Hand über das, was Jesus erlebte und was sie selbst mit ansehen mussten. Nun lesen wir zum Schluss einige Verse beim Propheten Jesaja, Kapitel 53. Dies ist eine prophetische Vorausschau auf das Leiden Jesu. Jesaja, Kapitel 53. In diesem Kapitel geht es um zwei wesentliche Aspekte. Der eine hat mit Theologie zu tun, also damit, dass alle Ritualopfer des Alten Testamentes Sinnbilder oder eine Art Vorausschau auf das messianische Opfer wären. Der andere Aspekt ist heute für uns der wichtigere. Es ist der persönliche Bezug dieses Opfers zu einem jeden von uns. Der persönliche Bezug zu jeder Einzelperson. Ich lese zunächst aus der Elberfelder Bibel, Vers 1. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Und genau das erfüllte sich, als Jesus sein Opfer für uns brachte. Die Menschen, die ihn verhafteten, verachteten ihn. Sie verspotteten ihn. Dann heißt es weiter, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Er kannte nicht nur Leiden und Traurigkeit, sondern auch Demütigung, Angst und die unglaublichen körperlichen Schmerzen, die man ihm zufügte. Der Schluss von Vers 3, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und mit diesen Versen scheint gemeint zu sein, dass die meisten Menschen, auch wir, das Opfer Jesu als etwas Abstraktes sehen, als historisches Ereignis. Und verstandesmäßig wissen wir, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass alle Menschen gesündigt haben, auch wir. Aber verstehen wir, dass dieser Abschnitt uns jeden einzelnen von uns beschreibt. Die nächsten Verse zeigen uns, wie Jesaja, der Prophet, sich selbst sah. Wir lesen weiter in Vers 5. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle, Vers 6, irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Jesaja schreibt diese Verse als jemand, der selbst vor einen Priester gekommen ist und ein kleines Lamm mitgebracht hatte, als einer, der selbst geopfert hatte und dem die Bedeutung klar war, wie es dann ist, wenn man ein einjähriges Lamm oder eine einjährige Ziege fasst, ihm vielleicht den Kopf nach hinten zieht und die Kehle aufschlitzt. Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Er tat seinen Mund nicht auf. Der letzte Satz in Vers 8 lautet, wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Die Schneide des Priesters, oder wie es bei Jesus Christus der Fall war, die Spitze des Speers eines römischen Soldaten, traf ihn um unsere Sünden willen. Wir lesen in Vers 10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Eine Vorausschau auf die Auswirkungen dieses Opfers, die Berufung von vielen Menschen, die zu geistlichen Nachkommen Gottes werden, Brüder und Schwestern Jesu Christi. Und in Vers 12 schreibt der Prophet, darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele, hebräisch, nefesh, und das Leben der Seele ist im Blut, ausgeschüttet hat in den Tod. Ein prophetischer Hinweis auf die Art des Sterbens, auf die Todesursache Jesu. Jesus starb, als sein Blut vergossen wurde. Nach der Bibel ist das Leben im Blut, in einem Nefesh, und Jesus verlor sein Leben, als sein Blut aus ihm herausströmte, dafür, dass er sich zu den Verbrechern zählen ließ, der Schluss von Vers 12. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Im Sterben legte Jesus, wie wir wissen, Fürsprache für seine Peiniger ein. Er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und als unser hoher Priester legt er jetzt kontinuierlich Fürsprache für uns ein. Jesus kann unser Leiden verstehen. Er weiß, was es bedeutet, Schmerzen zu empfinden, enttäuscht zu werden, zu Unrecht beschuldigt zu werden, im Stich gelassen zu werden. Er versteht alles, was wir erleben, denn er lernte durch sein Leiden, und dadurch konnte er unser vollkommener hoher Priester sein. Er weiß, was wir als Menschen durchmachen. Die Frage, die wir uns vor dem Passa stellen sollen, ist, wissen wir, verstehen und schätzen wir, was er um unsretwillen durchmachte. Er wurde das vollkommene Opfer, das Lamm Gottes ohne Fehl, und gab seinen Leib zu einem vollkommenen Opfer für uns alle her.